Das sind für mich Gäste, ob das nun Hans Müller ist oder Udo Lindenberg oder Nina Hagen oder was weiß ich was, macht keinen Unterschied.
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. Wir adressieren mit unserem Podcast ja Männer in der zweiten Lebenshälfte und für viele spielt da Genuss eine immer wichtigere Rolle. Da geht es zum Beispiel um gutes Essen, um tollen Wein oder vielleicht auch mal um eine Zigarre. Heute nehmen wir uns das Thema Cocktails und Mixgetränke vor. Wir sind ja als Kinder der 70er und 80er eher so diese Generation Bacardi Cola oder Wodka Lemon. Und wenn wir dann in Urlaubsstimmung kommen wollten, dann trinken wir ein Pina Colada mit einem kleinen Schirmchen und richtig viel Dekoration. Und seitdem ist aber wahnsinnig viel passiert. Der Gin ist auf dem Siegeszug, antialkoholische Drinks sind auf dem Vormarsch. Und wir wollen heute mal wissen, was es rund um Cocktails und Mixgetränke alles so zu wissen gibt. Daher sprechen wir mit einem der besten Bartender unseres Landes. Dirk Wilmer ist Anfang 50, ist seit 25 Jahren an der Bar und derzeit Barchef der Captain's Lounge im Hafenhotel Meereszeiten in Heiligenhafen an der Ostsee. Vor 2 Jahren holte er den Titel bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft, wurde also bester Barkeeper Deutschlands. Daher sind wir gespannt, was er uns heute alles erzählen wird. Moin Dirk, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Kai, schön dabei zu sein.
Ja, lieber Dirk, du bist Anfang 50, lebst und arbeitest an der Ostsee. Du hast deinen Traumjob gefunden, den du schon sehr lange ausübst und hast nur noch einen großen Pokal in deiner Vitrine. Bist du im besten Alter?
Ja, natürlich. Also ich denke schon, dass man jetzt, wenn man über 50 ist und bester Gesundheit und noch alles selbstbestimmt machen kann, ja eigentlich alles noch so ist, wie es mal war und man alles auch bewusster erleben kann, ne?
Ja, also fühlt sich gut an, oder?
Ja, alles gut, super.
Du arbeitest seit 25 Jahren an der Bar. Wie bist du erstmals von der einen Seite auf die andere Seite des Tresens gekommen?
Meine Eltern hatten schon Gastronomie, also ein Hotel hier in Pönitz am See. Und ja, ich bin halt, dadurch habe ich den Hotelfachmann gelernt im Maritimseehotel Tindorfer Strand. Und dadurch läuft man ja alle Abteilungen der Gastronomie. Und der Barbereich hat mich eigentlich am meisten fasziniert immer.
Es gab 1988 diesen Film Cocktail mit Tom Cruise. Hatte das was mit deiner Entscheidung zu tun?
Nein, das ist eher so ein Film, wo die Barkeeper eher die Augen verdrehen, weil das eigentlich recht unrealistisch war in der Darstellung. Es gibt zwar den Bereich Flairtending auch, also wo man jetzt ein bisschen Show macht und dabei auch einen Cocktail zubereitet, aber so wie das in dem Film dargestellt war, war das eher unrealistisch und auch wohl eher nicht trinkbar, was die da gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, also im Film, da fliegen ja Flaschen und da brennen die Drinks und da geht es eigentlich eher wirklich um diesen Show-Effekt und gar nicht das, was am Ende im Glas landet. Aber da hast du schon beantwortet. Also das entspricht nicht der Realität oder gibt es auch das immer noch, dass eigentlich eher die ganze Aktion eher im Vordergrund steht?
Ja, das ist passend. Es kommt auf die Bar drauf an. Also ich sag mal, ich bin mehr so der klassische Barkeeper. Und es gibt so Stadtbars, wo es halt auch passt und immer noch attraktiv ist auf jeden Fall und so ein paar Tricks einzubauen. Und das ist ja auch das Besondere an unserer ganzen Barszene, dass das unheimlich vielfältig bunter Haufen ist. Also sei es von den Nationen her und es ist wirklich ein unheimlich breites Feld, was es so an Barkeepern gibt in Deutschland.
Ja, ist das auch eine Szene? Also bist du sehr vernetzt mit anderen? Tauscht man sich da aus? Was macht so für dich den Reiz dieser Branche aus?
Ja, das ist das Besondere. Man hat eigentlich Freunde überall in ganz Deutschland und ist auch vernetzt, auch durch die Deutsche Barkeeper Union natürlich. Das ist ja unser Berufsverband. Und auch durch andere Cocktailwettbewerbe, die die Industrie uns anbietet und wo man sich dann teilweise auch im Ausland trifft, um das Finale zu bestreiten. Und also ist wirklich, ja, eigentlich eine traumhafte Szene und ist auch toll, was einem da alles geboten wird. Also ich war zum Beispiel jetzt auch in Spanien mit mehreren Kollegen, hatten Finale ausgemixt, in Wien war ich. Also, und auch die deutsche Meisterschaft. Man trifft sich ja immer mit 20, 30, 40 Kollegen und lässt sich inspirieren und nimmt von jedem was mit. Und ja, es ist völlig toll, was man da alles erlebt auch.
Wenn man über den Job als Barkeeper nachdenkt, dann sind wahrscheinlich auch die Arbeitszeiten ein Thema. Hast du da vorher mal drüber nachgedacht, dass du ja wahrscheinlich dann überwiegend in den Abendstunden und am Wochenende arbeiten musst, oder hast du dich an den Rhythmus mittlerweile schon komplett gewöhnt?
Ja, klar, da gewöhnt man sich ja dran. Und das ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Also ich arbeite jetzt auch nicht mehr so lange, also bis 1 Uhr höchstens, 1:30 vielleicht. Und man hat natürlich einen anderen Schlafwachrhythmus, also man steht eher nicht vor 10 Uhr auf. Und es gibt ja auch viele Kollegen, die arbeiten natürlich teilweise auch bis 3, 4, 5, 6 Uhr, aber also in dem Bereich der Bar habe ich eigentlich nie gearbeitet. Und ich fange halt 16 Uhr an, so um den Dreh, oder kommt auch darauf an, wie man sich mit dem Kollegen, Kollegin da abspricht. Also man ist da flexibel, aber man hat keinen Teildienst. Und wenn man den Rhythmus erstmal verinnerlicht hat, ist eigentlich alles gut. Hat auch Vorteile. Ich habe eine Tochter. Ich war auch am Tag dann zu Hause, wenn sie aus der Schule kommt. Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber es ist nicht so schlimm. Aber man arbeitet natürlich anders wie alle anderen Leute. Das stimmt schon.
Gibt es so Nachwuchsprobleme in der Branche? Es gibt ja in vielen anderen Jobs so diesen Mangel an Fachkräften, weil sich auch von den jungen Menschen weniger so für bestimmte Jobs entscheiden. Also siehst du das so, dass da ist da genug? Ist es ein attraktiver Job, sodass es da auch Nachwuchs gibt? Oder rollt da auch so ein Bedarf an Personal auf die Branche zu?
Ja, das ist ja sowieso. Ich meine, das ist ein sehr attraktiver Job, sonst würde ich ihn ja nicht machen. Und mir bringt das auch unheimlich Spaß und vielen Kollegen auch, weil man so viel Austausch hat mit Menschen jeglicher Couleur oder Beruf oder Profession. Und das ist schon toll, aber es gibt ja viele Berufsbranchen, die massive Personalprobleme haben. Und wir gehören natürlich total dazu. Gerade jetzt nach Corona, jetzt haben bestimmt nochmal 10-20% die Branche verlassen. Also der deutschen Gastronomie ist das eigentlich inzwischen tägliche Improvisation, und über 50% aller Angestellten sind ja inzwischen auch eigentlich Ausländer oder Migranten, wie auch im fleischverarbeitenden Gewerbe, Handwerk, Pflege, Bäckerei, Fleischerei. Ne?
Hat das auch damit zu tun, dass es ja doch auch ein sehr anstrengender Job ist? Ich meine, am Ende des Tages, du stehst ja quasi fast durchgängig, du musst dich konzentrieren, du musst also das ist auch eine Kopfarbeit, du musst dabei aber auch reden und quasi freundlich sein, weil es auch ein Serviceberuf ist. Also kann das sein, dass das einfach auch ein Berufsbild ist, wo man schon irgendwie so ein bisschen geboren für sein muss, oder?
Ja, man muss natürlich Spaß haben am Umgang mit Menschen, das ist klar, ne? Und es ist auch mal, es gab ja, glaube ich, auch mal eine Berufsstudie, dass eigentlich so Kellner so mit der stressigste Beruf ist. Man muss halt viel miteinander vernetzen können während des Arbeitsablaufes. Aber es gibt halt auch Betriebe, auch so wie unser jetzt, sind sehr faire Arbeitgeber, wo man auch vernünftig arbeiten kann und genügend qualifiziertes Personal zur Seite stehen hat. Und das ist halt entscheidend, dass du halt nicht hinterherläufst und auch Zeit für den Gast und für den Kunden hast ein bisschen und auch deinen eigenen Ansprüchen gerecht wirst. Das ist wichtig. Und also man darf nicht den Fehler machen, wie viele Betriebe, dass man da wirklich immer auf dem Zahnfleisch kriegt und die Personalkosten so niedrig wie möglich hält, ne? Und dass es nur um Zahlen geht und nicht um die Kundschaft oder um den Gast.
Wahrscheinlich ist es doch für dich ein Segen, dass in der Bar nicht mehr geraucht werden darf, oder? Ich meine, du kennst es wahrscheinlich noch, in dichten Nebelschwaden arbeiten zu müssen. Jetzt hast du immer gute Luft. Ist das was, hat sich das auch irgendwie auf deine Gesundheit ausgewirkt, oder ist es irgendwie, gehörte das früher auch so ein bisschen mit dazu, diese Luft, oder bist du da ganz dankbar drum?
Also ich persönlich bin nicht Raucher, ich bin schon dankbar drum. Ich habe auch bei meinem vorigen Arbeitgeber in einer Raucherbar gearbeitet, und das war dann nachher schon massiv, weil auch denn nachher eine Tür mit in die Bar kam, damit der Rauch nicht rauszieht. Und ich hatte eigentlich dadurch eine höhere Belastung wie vorher, weil das dann auch der Raucherraum vom Hotel war. Und für mich persönlich ist das eine totale Entlastung, obwohl ich auch da Zigarren angeboten habe und Zigarren ja auch eine Art von Genusskultur darstellen. Ja. Aber ich persönlich freue mich eigentlich, dass ich zumindest nicht mehr in dem Bereich jetzt stehe und arbeite, wo geraucht wird. Also das ist schon für mich eine Entlastung. Hat sich auch so, also gesundheitlich, ich war jetzt nicht krank, aber ich habe schon das Gefühl, dass mir das zusätzliche Luft gegeben hat.
Und gehört es auch zu deinem Job, dass du dich ständig fortbildest? Also musst du irgendwo, besuchst du Lehrgänge oder lernst du irgendwie neue Getränke kennen, oder bist du vielleicht bei Herstellern auch mal auf Reise, dass du quasi noch mehr so Warenkunde kennenlernst, wie bleibt man da immer so am Ball?
Es gibt natürlich Fachliteratur, die Drinks und die Mixology. Und denn durch unseren Berufsverband natürlich gibt es auch Treffen, Schulungen. Und die Industrie selber macht auch unheimlich viele Workshops und Masterclasses und lädt einen ein oder kommt in die eigene Bar und stellt die Produkte vor und erklärt Herstellungen, Besonderheiten. Also es wird wirklich sehr viel geboten in der Szene, muss man wirklich sagen. Und die Industrie gibt da auch eine Menge Geld aus. Man fliegt dann teilweise nach München, kriegt eine Schulung über ein Produkt. Und es ist jetzt natürlich ein bisschen zurückgefahren worden, weil die Branche natürlich auch massivste Probleme durch die Schließzeit der Gastronomie hatte. Aber also ist schon toll, was man da alles machen kann. Vor allem, wenn man sich an Wettbewerben auch beteiligt.
Du hattest jetzt gerade die Schließzeit angesprochen. Wie war denn das letzte Jahr? Also warst du da zu Hause oder hast du das irgendwie in Kurzarbeit doch noch auch im Hotel was machen können? Oder wie? Die Bar war ja wahrscheinlich geschlossen, ne?
Das stimmt. Wir hatten vom 1. November bis 17. Mai geschlossen.
Ja.
Und ich persönlich habe das aber auch mal genossen, muss ich sagen, weil, wie gesagt, in unserem Alter ist man ja auch ein bisschen bewusster und hab sehr viel Sport gemacht, war sehr viel in der Natur unterwegs, habe allerdings auch nebenbei als Kommissionierer gearbeitet bei Bela Langnes und habe Obst und Gemüse kommissioniert hier in der Umgebung von mir.
Also dann die Zeit auch irgendwie überbrückt, ne?
Ja, richtig. Ich habe 2 Monate auf jeden Fall dann auf 450-Euro-Basis gearbeitet hier in der Umgebung, nicht weit weg, um auch ein bisschen was dazu zu verdienen. Und obwohl es ja schon Luxus ist, dass man halt Kurzarbeitergeld bekommen hat.
Du hast mal von dir selbst gesagt, dass du ja eher so der dröge, bodenständige Norddeutsche bist. Wie passt das denn zu einem Job, der ja auch viel mit dieser sozialen Komponente und dem Austausch mit anderen Menschen zu tun hat?
Das ist ja eigentlich einfach nur so, dass ich halt nicht so extrovertiert bin, also eher doch ein bisschen ruhigerer Typen. Viele stellen sich beim Barkeeper ja, wie du schon sagst, auch durch den Film vielleicht doch eher so einen wilden, coolen Bartender vor, der denn also sich selbst auch gerne darstellt, aber es gibt halt auch da unterschiedliche Charaktere und vom Naturell bin ich halt eher ein ruhiger Typ, aber tausche mich natürlich trotzdem gerne aus mit meinen Gästen aber bin halt nicht so der Showtyp oder nicht so derjenige, der so gerne im Mittelpunkt steht, wie das bei einigen Bartendern vielleicht auch der Fall ist.
Wenn du dich jetzt als Bartender selbst bezeichnest, erklär uns einmal kurz die Unterschiede. Also wann ist man ein Barmixer, ein Barkeeper, ein Bartender oder ein, du bist ja glaube ich deutscher Cocktailmeister geworden oder würdest du sagen, bester Barkeeper Deutschlands? Also wie ist so die Definition?
Ich würde mich jetzt nicht als besten Barkeeper Deutschlands bezeichnen. Also es ist wie gesagt ein buntes Feld und an dem Tag hat einfach halt alles gepasst. Das muss ich schon wirklich sagen. Und natürlich ist das auch so ein bisschen Geschmackssache, die Drinks. Und allerdings ist das eine Fachjury. Man steht da vor sechs Koryphäen der deutschen Barbranche, sag ich mal, muss seinen Drink 4-mal gleichmäßig herstellen und halt darstellen, warum, was ist die Idee, die Inspiration für den Drink. Eventuell auch Wareneinsatz, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Und ich muss ganz ehrlich sein, das ist eine gute Frage, die genaue Definition und den Unterschied, was ist der Unterschied zwischen einem Bartender, Barkeeper, ist mir auch nicht so bewusst. Da gibt's halt mehrere Berufsbezeichnungen für, aber letztendlich gibt's ja die Ausbildung leider gar nicht zum Barkeeper. Also in der Gastronomie gibt's ja die Ausbildung zum Koch, zur Fachkraft im Gastgewerbe, zum Restaurantfachmann oder zum Hotelfachmann. Aber Barkeeper sind auch oftmals, ich würde fast sagen, mehr als 50% der Kollegen sind eigentlich branchenfremd. Also kommen in den Bereich eher, weil sie sich dafür begeistern, halt für die Arbeit, für die Nachtarbeit, für den Austausch und für das unkomplizierte Verhältnis auch mit dem Gast. Also man hat in der Bar auf jeden Fall einen anderen Umgang mit Gästen wie im Restaurant zum Beispiel. Das ist irgendwie alles ein bisschen lockerer, ungezwungener.
Du lernst ja wahrscheinlich über deinen Job auch jenseits des Tresens wirklich viele Menschen kennen und die dann vielleicht nach so 2 Drinks sicherlich auch mal ihr Herz ausschütten. Also muss man da auch irgendwie einfühlsam sein oder kann man da auch irgendwo die Distanz wahren? Weil, ja klar, das gehört ja auch dazu, dass du vielleicht Leute hast, die auch mal allein an der Bar sitzen. Also wie wichtig ist das da auch so die nötige Distanz zu wahren?
Ich meine, man ist ja eh diskret als Barkeeper und es ist jetzt so, dass das auch so ein bisschen übertrieben ist. Also selten, zumindest im 4-5-Sterne-Bereich, würde ich sagen, ist das eigentlich selten, dass man Gäste sitzen hat, die sich jetzt so privat wirklich ausweinen, in Anführungsstrichen. Das ist so ein Klischee, aber das kommt eigentlich gar nicht so häufig vor. Obwohl man natürlich sehr viel trotzdem mitbekommt aus dem privaten Bereich und durch Unterhaltung, und das ist keine Frage, aber letztendlich bin ich der Typ, für mich ist auch jeder Gast gleich. Also ich mache da absolut keinen Unterschied. Ich habe auch damals im Maritim extrem viel Prominenz gehabt. Was weiß ich, Udo Lindenberg, Peter Maffay, Angela Merkel, wer war nicht alles da. Aber letztendlich behandle ich die, das sind für mich Gäste. Ob das nun Hans Müller ist oder Udo Lindenberg oder Nina Hagen oder was weiß ich was, das ist, macht keinen Unterschied.
Du hattest jetzt schon die Meisterschaft angesprochen von 2019, wo du ja Bartender of the Year geworden bist. Mit welchem Drink hast du denn die Jury überzeugt?
Ich habe einen Drink gemacht für einen Stammgast, der halt den Geschmack von Coca-Cola gerne mag. Und ich habe halt versucht, mal einen Cocktail zu kreieren, der dem nahe kommt, aber halt, da ist gar keine Cola drin. Und man kennt ja gar nicht so viel Cocktails, die den Geschmack von Cola oder die als Zutat auch Coca-Cola haben. Also Cuba Libre fällt vielen ein, Long Island Iced Tea zum Beispiel. Obwohl das jetzt nun nicht so die Cocktails sind, die wir gerne machen an der Bar. Und ich glaube, gewonnen habe ich hauptsächlich, weil ich halt den Gast mal in den Fokus gestellt habe und mich nicht so selbst dargestellt habe. Und das hat, glaube ich, extrem gepunktet, weil letztendlich macht man den Beruf ja auch nicht für sich, sondern halt für die Kundschaft, für den Gast. Und das ist ja auch derjenige, der letztendlich auch unser Gehalt bezahlt. Das ist ja nun mal so.
Du hast ja auch vorher schon an Wettbewerben teilgenommen. Jetzt hat's geklappt mit 50. Glaubst du, dass das auch eine Frage des Alters und der Erfahrung ist, die dir zum Sieg verholfen hat? Oder war es vielleicht einfach jetzt auch ein Lucky Shot sozusagen mit dem richtigen Drink und der richtigen Geschichte? Oder konntest du sozusagen auch diesen Drink überhaupt erst entwickeln, weil du dich eben schon über viele Jahre auch mit den Aufgaben beschäftigt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, es ist schon eine gewisse Abgeklärtheit, weil man mit 50 vielleicht auch nicht mehr ganz so aufgeregt ist und sich auch seiner selbst bewusst ist und auch, aber es ist eine Mischung aus allem, wie du schon sagst. Du musst einen guten Tag haben, es muss irgendwie alles passen. Die Geschichte muss stimmig sein, du musst einen guten Drink haben, auch gar keine Frage. Und muss halt, die deutsche Meisterschaft ist ja nicht nur der Drink, da musst du auch zum Beispiel verkosten, Spiritosen oder Aromen verkosten und bestimmen. Und dann gibt es eine Situationsaufgabe und es geht auch um soziale Kompetenz, um das Miteinander, um die Schulungen, die dabei sind. Aber das Alter ist schon klar, man sammelt ja Erfahrungen. Ich habe 10 Jahre Wettbewerbe mitgemacht und da hat man natürlich sehr viel mitgenommen, ne? Und dadurch hat man natürlich auch vielleicht ein anderes Auftreten und weiß auch dann, worauf es ankommt und was vielleicht zählt und was gut ankommt, auch bei der Jury.
Was bedeutet diese Auszeichnung jetzt für dich ganz persönlich? Also kannst du damit dein Gehalt neu verhandeln oder ist das eher einfach auch so ein bisschen Bestätigung für einen selbst oder ist das schon für einen Lebenslauf auch irgendwo eine gute Sache? Also wie ist das auch so in der Branche dann sozusagen anerkannt?
Es gibt also wirklich sehr, sehr viele Wettbewerbe. Man muss sagen, also die deutsche Meisterschaft ist natürlich ein Aushängeschild auf jeden Fall. Es gibt aber auch viele andere Auszeichnungen und es ist da auch so ein bisschen, die Szene ist da so ein bisschen gesplittet auch. Also die in Anführungsstrichen Mixologen, die machen dann wieder Wettbewerbe mit, wo auch sehr viel experimenteller gearbeitet wird oder das, aber auf jeden Fall klar ist das eine Auszeichnung und eine Bestätigung und ich freue mich natürlich da auch extrem drüber, weil ich auch vorher gesagt habe, dass es mein letzter Wettbewerb sein wird und dass das denn so endet, ist natürlich klar, ist natürlich traumhaft und ein Geschenk auch. Ja, es gibt wie gesagt eine Vielzahl an Wettbewerben in der Bartender-Szene und die deutsche Meisterschaft ist natürlich auch ein Aushängeschild, keine Frage und ist auch eine extreme Bestätigung und ist halt schön für mich, weil ich auch gesagt habe, dass es mein letzter Wettbewerb sein wird und dass das natürlich so endet, ist für mich natürlich ein Geschenk und auch ja ein toller Abschluss, muss man wirklich sagen. Aber es gibt auch Wettbewerbe, die auch teilweise weltweit laufen, die Geo World Class zum Beispiel oder die Bacardi Legacy. Und das sind auch Wettbewerbe, die dann vielleicht sogar noch ein bisschen höher angesiedelt sind. Aber die deutsche Meisterschaft spielt da auf jeden Fall mit und ist auch ein toller Titel, keine Frage, weil man sich ja auch messen muss mit 20, 30 anderen Kollegen.
Aber bleibst du jetzt dabei, dass du keine mehr mitmachst, oder hast du jetzt doch nochmal mit dem Titel im Gepäck vielleicht so die zweite Welle und nimmst das doch noch mit?
Nein, also ich, wie gesagt, ich habe mir das immer vorgenommen. Ich habe das 10 Jahre gemacht und ich war auch auf vielen Wettbewerben, auch oftmals der Älteste schon. Und es auch, aber das ist natürlich gar nicht schlimm, aber man hat vielleicht auch irgendwo so das Gefühl, dass man dann manchmal dann halt auch anderen die Finalplätze wegnimmt. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass das einfach mir jetzt okay ist, so wie es ist. Und dass ich da auch gerne als Jury mal mitmache. Ich bin da auch in Prüfungsausschüssen, also in der Gastronomie überhaupt. Ich nehme auch Hotelmeisterprüfung ab und Prüfung im Gastgewerbe von den Restaurantfachleuten, Hotelfachleuten. Und man bringt sich dann halt auch auf andere Art und Weise ein, ne?
Ja. Du arbeitest ja jetzt in dem Hotel in Heiligenhafen, warst vorher am Timmendorfer Strand, also du scheinst ja Ostsee sehr verbunden zu sein. Gibt es irgendwie so einen Traumplatz oder gibt es so eine Bar, wo du sagst, da einmal einen Drink mixen, das wäre das Größte? Also gibt es so einen Platz?
Ja, man, also die Londoner Bar-Szene ist extrem hoch angesehen, aber ich persönlich war jetzt auch schon extrem viel auf der Welt unterwegs, also in der Karibik, in Neuseeland, Asien, überall eigentlich, in Indien, also eigentlich war ich auf der ganzen Welt schon unterwegs, aber ich bin da sehr ortsverbunden und wohne gern hier im Norden und also arbeite auch sehr gerne an meiner Bar, weil ich da sämtliche Freiheiten habe, auch sehr kreativ arbeiten kann und kein Pflichtlisting habe, zum Beispiel, wie es in vielen anderen Hotels der Fall ist. Und wenn man selbstbestimmt arbeiten kann und ein gutes Team hat, ich meine, ich habe eigentlich gar kein Interesse, im Ausland zu arbeiten.
Musst du dich als Bartender zwangsläufig auch so mit dem Thema Alkohol, vielleicht auch übermäßigem Alkoholkonsum oder der Sucht auseinandersetzen? Du hast ja bestimmt auch da schon relativ viel gesehen. Oder ist es einfach, bist du der die Drinks kreiert und alles andere prallt auch so ein bisschen ab?
Das denke ich ist schon wichtig. Also es gibt Bars, wo es auch teilweise gewollt ist, dass man dann mittrinkt mit den Gästen. Aber das ist natürlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich denke mal, den Beruf kannst du auch nur gut ausüben, wenn du nicht mittrinkst. Und man muss, also man darf einfach während der Arbeit nicht trinken. Das ist eigentlich selbstverständlich.
Na, ich meine auch, also auf Seiten der Gäste hast du wahrscheinlich auch schon viel erlebt, die eben es dann übertreiben oder sowas. Also dadurch nimmt man das vielleicht auch anders wahr, oder?
Ja, natürlich, das gibt es. Aber es ist eigentlich eh so, und das wissen viele gar nicht. Als Gastronom darfst du eigentlich an erkennbar Betrunkenen gar keinen Alkohol mehr ausgeben. Und wenn du in der guten klassischen Bar arbeitest, dann ist es eigentlich auch so, dass du ab einem gewissen Pegel den Gästen gar nichts mehr ausschenkst, damit das auch gar nicht erst dazu kommt, dass es irgendwie abschweift oder dass es zu unangenehmen Situationen kommt. Und das ist auch eine Aufgabe des Barkeepers, dass man halt, ja, gegebenenfalls auch einschreitet und die Gäste, wenn sie denn für andere Gäste eine Belastung werden, auch, ja, rauskomplimentiert oder dafür sorgt, dass sie denn nichts mehr zu trinken bekommen oder die Bar auch verlassen.
Hast du so eine Vorstellung davon, wie viele Rezepte du ungefähr im Kopf hast? Oder hast du auch noch irgendwo einen Spicker in der Schublade?
Ja, ich habe jetzt selber so an die knapp 100 Cocktails auf der Karte. Die habe ich muss jetzt ehrlich zugeben, jetzt während der Corona-Schließzeit hatte ich so ein paar Rezepte vergessen. Da musste ich mal nachblättern, weil man die Kollegen, die Cocktailrezepte auch für die Kollegen natürlich hinterlegt, damit der Cocktail auch immer gleich zubereitet wird. Aber man, durch die tägliche Arbeit hast du schon die Rezepturen im Kopf. Die meisten Bars beschränken sich inzwischen schon auf 10, 20 Drinks, aber es gibt auch einige Bars, weil es auch einfach zu viele tolle Drinks und Cocktails gibt, die dann teilweise doch noch eine sehr große Cocktailkarte haben. Und wir gehören mit 100 wohl auch dazu, obwohl ich auch Kollegen kenne, die 200, 300 Cocktails auf der Karte haben.
Was macht für dich denn einen guten Cocktail aus? Also gibt es da so eine Definition, dass man sagen kann, was ist so ein Erfolgsrezept oder kann man das nicht pauschal beantworten?
Kann man schon sagen. Also letztendlich ist der Cocktail der beste natürlich, der dem Gast in dem Moment schmeckt und zusagt. Das ist ja auch, man hinterfragt das ja auch. Viele Cocktails bereitet man auch zu, also nachdem man mit dem Gast gesprochen hat, was er denn bevorzugt. Wenn man jetzt Cocktails einreicht für Cocktailwettbewerbe, ist das eher so, dass die Jury darauf achtet, dass der Cocktail also vielschichtig ist. Das heißt, im bestenfalls alle Geschmackssinne anspricht. Also Süße, Säure, Frucht, Würzigkeit, eventuell auch Schärfe oder Umami. Also, dass der Drink nicht nur süß ist zum Beispiel oder dass es ein ausgewogener Drink ist.
Wahrscheinlich hat ja so jede Generation so ein bisschen so ihre Signature-Drinks. Ich hatte jetzt eingangs schon gesagt, für uns war das so Bacardi Cola, mit dem wir so groß geworden sind. Was sind denn so heute die drei meistbestelltesten Cocktails bei dir an der Bar? Wahrscheinlich doch auch immer noch sehr klassisch, oder?
Ja, wenn man von klassisch spricht, denken ja viele Leute auch an so Namen wie Planters Punch, Sex on the Beach, aber das sind in dem Sinne gar nicht die klassischen Cocktails. Die klassischen Cocktails sind ja eher so die gerührten, also die zum Beispiel in Manhattan zum Beispiel oder ein Martini-Cocktail. Und viele Gäste denken bei klassischen Drinks eher so an dem, was halt bekannt ist, Tequila Sunrise und solche Sachen. Ja, ich meine, ich persönlich bin eine Bar, die eigentlich das auch anbieten möchte, was der Gast bevorzugt. Da gibt es halt auch Bars unterschiedlicher Prägung in Deutschland. Manche, die machen halt nur klassische Drinks, die rühren alle Drinks. Andere arbeiten auch sehr viel mit Infusion, mit Rotation, mit jetzt Milk Punches sind total in zur Zeit. Das heißt, dass der Cocktail durch Milch geklärt wird eigentlich. Sojamilch, Mandelmilch, was man auch alles nehmen kann. Das ist, also da gibt's extreme Strömungen. Und ich biete halt auf meiner Karte alles an. Also ich habe die Drinks, die der Gast vielleicht trinken möchte, wie ein Pina Colada zum Beispiel, biete ihn dann aber auch mit frischer Ananas an und ohne Sahne. Also wie das ursprünglich mal kreiert worden ist und habe auch klassische Drinks. Aber Aperol Spritz ist zum Beispiel auch immer noch so ein Drink, den man zwar vielleicht als Barkeeper nicht so gerne macht, weil es den an jeder Ecke gibt. Aber wenn das nun der Drink ist, den der Gast gerade haben möchte, dann, ja, dann macht man den natürlich, ne?
Und kann man da schon so ein bisschen in Schubladen denken? Also Männer trinken sicherlich andere Cocktails als Frauen, junge Leute trinken andere Getränke als ältere Leute. Wenn wir jetzt uns unsere Männer mal vornehmen, Männer über 50, was trinken die? Sind die bei Gin Tonic angekommen oder gibt's da noch andere Möglichkeiten?
Ja, Gin Tonic ist immer noch ein Hype, obwohl viele Barkeeper inzwischen auch da die Augen verdrehen, weil ja gefühlt fast täglich ein neuer Gin auf den Markt kommt. Und eigentlich ist Gin auch größtenteils überteuert. Aber das ist, hast du schon recht, in unserem Alter wird trotzdem immer noch sehr viel Gin Tonic getrunken und ist auch ein tolles Getränk, gar keine Frage. Und sehr vielschichtig durch die unterschiedlichen Früchte, Botanicals, die jetzt durch Mazeration damit halt geschmacklich dann auch prägend sind. Also ich habe aber auch sehr viele Gäste, was mich immer freut, die dann durch die Karte auch inspiriert sind und sich dann halt auch mal trauen, die Cocktails zu trinken, die wir Barkeeper auch gerne bevorzugen, halt so die klassischen gerührten Drinks halt, die nur aus Spirituosen bestehen und letztendlich den, ja, die auch eigentlich unheimlich viel, uns halt auch sehr viel Freude bereiten in der Zubereitung, die dann mit Bitters bearbeitet werden und nicht so fancy sind, die wo dann Sahne und ganz viel Saft drin ist. Das, ja, schön, wenn man alles ansprechen kann.
Bist du denn auch aufgefordert, in deinem Job dir quasi neue Drinks und neue Cocktails zu überlegen, die du dann, so wie du jetzt mit deinem Siegerdrink, der wird ja wahrscheinlich jetzt auf deiner Karte gelandet sein. Also das heißt, forschst du auch selbst im Alltag nach neuen Drinks, die du dann auf die Karte nimmst?
Ja, natürlich. Man wird durch die Workshops, durch die Deutsche Barkeeper Union, durch die Treffen auch mit Kollegen. Ich mache jetzt zum Beispiel auch gerade eine neue Karte und habe jetzt auch mal als Idee, das fand ich ganz toll, also von geschätzten Barkollegen und Freunden aus der deutschen Barszene auch mal so 8 bis 10 Drinks einfach mit auf die Karte genommen. Also aus Hamburg, Düsseldorf, Berlin, von verschiedenen Kollegen, mit denen man ja eine Freundschaft hat oder die man dann mal auf Cocktailwettbewerben getroffen hat. Und natürlich lässt man sich inspirieren, auch von Kollegen, gar keine Frage.
Wahrscheinlich sind auch antialkoholische Drinks und Cocktails auch im Kommen und wahrscheinlich eine Herausforderung für den Bartender, weil eben der Alkohol ja auch irgendwo, glaube ich, so ein Geschmacksträger ist, der dann fehlt. Ist das so ein ganz eigenes Fach oder gehört da das schon immer auch irgendwie mit dazu?
Gehörte immer schon dazu. Man spricht da ja eher so von den Mocktails, also das ist so nachgeahmt. Und es gibt inzwischen auch Bars, die nur alkoholfreie Drinks anbieten, weil das ist natürlich ganz klar, es wird immer mehr. Die Menschen werden gesundheitsbewusster, möchten keinen Alkohol trinken. Und man kann auch durch Aromen, also auch viel durch Küchenprodukte, durch Kräuter, kann man auch sehr viel nachahmen. Aber wie du schon sagst, so ein bisschen das Fundament fehlt bei den Getränken vielleicht, aber es wird mehr, auf jeden Fall. Es werden immer mehr alkoholfreie Drinks auch zubereitet und verkauft in den Bars. Also es gibt auch sehr viel mehr Spirituosen, in Anführungsstrichen, die den Geschmack nachahmen. Also Novelty zum Beispiel oder auch Lörs, die machen halt in Anführungsstrichen alkoholfreien Rum, alkoholfreien Whisky, alkoholfreien Gin und versuchen dann durch Aromen, durch holzige Aromen, durch Gewürze den Geschmack des Produkts nachzuahmen. Und das ist auch wirklich so, dass wenn man das trinkt, dann kann man eigentlich fast, kann man diese Spirituose auch erfassen und weiß eigentlich gleich, um was es da geht. Aber klar, es schmeckt das nicht so kraftvoll wie ein Spirituose mit Alkohol jetzt.
Du hattest schon eben gerade gesagt, dass Gin oder so ein Gin Tonic eigentlich überteuert ist. Nun empfinden, glaube ich, viele Cocktails allgemein als teuer, wo man dann ja zwischen 10 und 15 Euro für einen Drink ausgibt. Gibt es da so eine wirtschaftliche Herleitung? Also es sind ja nicht nur die Inhaltsstoffe oder ist es dann eben auch so die Zubereitung? Also warum sind Cocktails so in dieser Preisklasse ungefähr angesetzt?
Es ist eigentlich, man muss ehrlich sein, die Gastronomie wird zwar immer gesagt zu teuer, aber letztendlich ist eine Hotelbar oftmals auch eine Abteilung, die gar nicht großartig Gewinn erwirtschaftet. Das ist eine Serviceleistung eigentlich für den Gast. Und trotzdem hat man natürlich sehr viele Kosten, die man abdecken muss. Und das ist natürlich, man muss schon einen gewissen Preis haben. Das ist, also es, viele Hotelbars kosten dem Hotel Geld, obwohl sie Umsatz machen, weil halt nicht genug überbleibt. Das ist eine Aufwertung des Hotels. Und wenn man selbstständig ist, sieht das natürlich noch ganz anders aus. Denn muss man einfach einen gewissen Preis haben. Es ist ja wie wenn man ein Kleidungsstück kauft. Da wird ja auch mal 3, mal 4 oder mal 5 kalkuliert. Und das ist in der Gastronomie natürlich nicht anders, ne?
Irgendwann vor ein paar Jahren gab es mal so die ersten Cocktails aus der Dose, so als Partygetränk. Hast du so einen mal probiert und was hältst du davon?
Es ist natürlich, wenn man mit frischen Produkten arbeitet, was völlig anderes und wenn es frisch zubereitet ist. Wir persönlich machen auch die Cocktails mit frisch gepressten Säften, frischen Limettensaft, frischen Zitronensaft, frischen Orangensaft. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und oftmals sind ja auch noch Zusatzstoffe mit in den Cocktails drin, Ascorbinsäure oder andere Zutaten. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel dadurch, dass wir vielleicht ja auch fachlich Probleme haben, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich einer Beachbar arbeitet, dann ist das manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man einen zubereiteten Cocktail hat, den man dann einfach kühlt und mit Eis anrichtet und verkauft. Ist vielleicht manchmal besser, als wenn man da jemanden stehen hat, der nicht weiß, was er tut, weil es wird ja auch sehr viel mit Hilfskräften, mit Studenten und Schülern gearbeitet. Würde ich sagen, es ist in einigen Bereichen auch also schon gut einsetzbar. Obwohl ich das jetzt nicht in der Hotelbar einsetzen würde, Fertigcocktails, also das weiß ich nicht, das ist denn schon nicht das Niveau, das man anbieten sollte.
Nee, das stimmt, aber du hast recht, wahrscheinlich vielleicht sensibilisiert man Leute auf diesen Geschmack an Plätzen, wo man eigentlich bisher keine Cocktails getrunken hat und so weckt das vielleicht dann auch wieder die Lust, das nächste Mal in einer Bar dann eben einen frisch gemixten zu nehmen. Also tatsächlich, das war eine überraschende Antwort, weil ich dachte, du verteufelst das, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass Leute dadurch so ein bisschen auf den Geschmack kommen und sagen, so und jetzt will ich den aber mal richtig von Fachpersonal auch zubereitet haben. Ne? Das kann schon sein.
Ja, was heißt klar verteufelt? Ich persönlich würde sowas halt in meiner Bar nie anbieten. Aber ich, wie gesagt, wenn man jetzt hier mit Personal zu tun hat, die gar nicht wissen, was sie da tun und da extrem viel, es geht ja auch um Wareneinsatz, auch für den Hotelier, für den Gastronomen. Wenn man da meinetwegen im Außenbereich arbeitet, dann würde ich es nicht verteufeln. Aber jetzt innerhalb einer Hotelbar oder eigenständig geführten Bar ist das natürlich keine Alternative, das stimmt schon.
Okay. Wenn wir jetzt so mal einen konkreten Tipp an unsere HörerInnen mitgeben wollen und wirklich sagen, so, nehmt euch das Thema mal, mixt euch zu Hause mal einen Drink, dann wäre so die Frage, was brauche ich dann in meiner Bar? Mit welchen Basics muss ich anfangen, wenn ich mich diesem Thema Cocktails auch vielleicht in meiner Freizeit mal so ein bisschen annähern möchte? Also wahrscheinlich ein Rum, ein Wodka, ein Gin, was gehört so zur Grundausstattung?
Ja, wenn man zu Hause, ich meine, ich habe ja nun auch eine sehr gut ausgestattete Bar, aber ich mache mir jetzt zu Hause auch keine Drinks. Ich finde, das ist ja schon was auch Besonderes für den Gast, wenn er dann in einer Hotelbar oder in einer Bar halt auch sich mal wirklich auf höchstem Niveau fachgerechten Drink zubereiten lässt. Wenn man jetzt zu Hause was macht, ist eigentlich einfach, kann man immer arbeiten, wenn man so einen Süß-Säure-Ausgleich schafft. Also man kann zum Beispiel mit jeder Spirituose einen Sauer machen. Das heißt, also frischen Zitronensaft zum Beispiel, frischen Limettensaft und Zuckersirup kann man letztendlich selber aufkochen zu Hause 1:1 oder man kauft sich halt Rohrzuckersirup von Riemerschmidt zum Beispiel und bereitet sich dann halt einen Drink zu Hause zu, den man schüttelt in der Tupperdose, wenn man keinen Shaker hat mit Eis. Aber ich muss schon sagen, man braucht eigentlich, es wird unterschätzt, man braucht schon viele Barutensilien und Zutaten, um sich eigentlich einen Cocktail zuzubereiten. Also für den Hausgebrauch ist natürlich Gin Tonic ist ein tolles Getränk, was man ja auch schön zubereiten kann, mit vielleicht den nötigen Verzierungen und man kann auch mit einen Spritz kann man natürlich zu Hause auch leicht herstellen, wenn man jetzt, ich sag mal, geht auch immer einfach. Aber wenn man jetzt mehrere Zutaten miteinander vermengen möchte, obwohl man kann sich die klassischen Drinks, da kann man sich die Spirituosen natürlich kaufen und zu Hause auch verrühren mit Eis und dann abseihen. Aber man muss ein Barsieb haben, ein Feinsieb und einen Barlöffel und ein Rührglas. Und also das hat man ja meist zu Hause gar nicht vorrätig, ne?
Okay, das heißt, also ich hätte jetzt gedacht, Mensch, nächste Woche spielt Deutschland bei der EM und man lädt sich Freunde ein und will die jetzt mal beeindrucken und die mit so einem, ja, wie du vorhin sagtest, mit so einem fancy Drink irgendwie von den Socken hauen. Aber ich merke schon, da würdest du empfehlen, doch eher was Klassisches zusammenzumixen, wo man sich einfach nur an die Mengenverhältnisse halten sollte, als jetzt irgendwie anzufangen, da einen großen Aufwand zu betreiben, ne?
Ja, für zu Hause, ich meine, man muss ja ehrlich sein, also ich, wenn ich jetzt mit Kumpels Fußball gucke, dann bleibt man ja doch meistens bei dem Bier, trinkt man ja ein Bier eigentlich, ne? Das ja, ist das ja stimmt. So, denn es gibt ja auch so viele tolle Craft-Biere, also oder, dass ich, also ich habe jetzt, wenn ich Fußball geguckt habe oder auch Fußball-EM, dann bereite ich mir selten Cocktail zu, also denn irgendwie ist doch, denke ich immer, Bier das passende Getränk.
Das stimmt. So, und Deko hattest du auch schon angesprochen. Wann hast du dein letztes Schirmchen auf dem Cocktail gemacht? Gibt's die noch oder ist das mit den 80ern verschwunden?
Ja, es gibt so diese Tiki-Drinks. Also das kommt teilweise wieder so zurück auch. Also das sind, wie gesagt, auch immer so Strömungen in der Barszene, welche Drinks denn gerade angesagt sind. Wie ich schon mal sagte, Milk Punches jetzt ist ja auch ein ganz altes Thema. Oder Fermentation, dass man mit Milchsäure arbeitet und also es gibt immer was Neues in der Szene und Schirmchen ist eigentlich mehr so ein, also mit Witz gemeint, wenn man jetzt einen Cocktail dekoriert mit einem Schirmchen, das ist so ein bisschen, aber habe ich auch im Wettbewerb auch schon gesehen, also ich glaube Schirmchen trinken, ich war in Spanien, Jerez und da hat ein Kollege auch mit einem Schirmchen Drink gewonnen, das hat dann halt gerade in dem Moment gepasst, mit einem Tiki-Drink auf Carlos Basis.
Es kommt ja auch alles wieder. Also wahrscheinlich findet auch das irgendwann wieder. Und gibt es irgendein Geheimnis rund um die Eiswürfel? Nee, das macht man einfach. Da hast du wahrscheinlich die klassischen Würfel und Gestoßenes. Oder gibt es auch, hast du als Bartender auch diverse Variationen von Eiswürfeln?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja jetzt, der neueste Schrei sind klare Eiswürfel. Also es wird auch teilweise wieder aus Eisblöcken Eis geschnitzt. Das machen auch einige Bars, dass sie halt wirklich absolut klares Eis haben, das dann halt zugeschnitzt wird. Das ist so die höchste Eiskultur. Und Eiswürfel machen einen Extremunterschied in Getränken. Also das wird auch total verkannt. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Beachbar arbeitet, dann werden meist ja die Cocktails geschüttelt und mit dem Eis aus dem Shaker in das Gästeglas geschüttet, was eigentlich auch qualitativ schon schlecht ist, weil die Eiswürfel sind ja angewärmt, an das Getränk verwässert schnell. Wir arbeiten im Barbereich eigentlich auch sehr gerne mit doppelt gefrosteten Gläsern. Das heißt, dass wir die Gläser mit Eiswürfeln schon vorgefrostet im Froster haben. Und es sind keine kleinen Eiswürfel, sondern es sind große Eisbälle oder große Eiswürfel, damit das Getränk halt möglichst lange kalt bleibt und nicht so schnell verwässert. Also Eiswürfel haben einen riesen Einfluss auf die Qualität des Getränks.
Ja, gerade dieses Verwässern, also das kalkulierst du wahrscheinlich mit ein, dass man so sagt, naja, wie lange trinkt der da dran, wie ist die Temperatur und wie viel geht dann noch quasi als Wasser mit auch in den Drink, oder?
Das wird jetzt nicht bewusst eingerechnet, aber wenn man umso qualitativ hochwertiger man arbeitet, umso weniger Schmelzwasser hat man eigentlich. Und wenn man jetzt den Anspruch hat, einen guten Drink zuzubereiten, dann hat das nichts damit zu tun, dass man sparen will, sondern man macht das einfach, damit das Getränk halt längst möglich eine Top-Qualität hat und nicht so schnell verwässert. Bei einigen Getränken ist es natürlich auch erwünscht, eine Verwässerung zu haben, wenn sie sehr stark sind vielleicht, oder wenn es zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn man einen Frozen Daiquiri oder Margarita macht, das soll halt eiskalt sein und erfrischend, aber es verwässert natürlich auch sehr, sehr schnell. Und bei den klassischen Drinks ist es eher so, dass man mit frischen Eiswürfeln einen Drink verrührt und dieses Getränk dann abseit in ein Glas, was doppelt gefrostet ist, mit einem gefrosteten Eisball aus dem Froster. Also damit man möglichst wenig Schmelzwasser hat und eine gute Qualität hat.
Gibt es in so einer Hotelbar stehen ja meistens irgendwie so kleine Schälchen mit Salznüssen oder mit irgendwie Wasabi oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das so jetzt unter Corona-Bedingungen, weil da alle ja in den gleichen Topf greifen. Inzwischen kriegt, glaube ich, jeder so sein eigenes kleines Schälchen. Ist das so auch wirklich der perfekte Snack oder wird das gemacht, weil die Leute einfach irgendwie so ein salziges Gegenstück brauchen? Oder gibt es so Sachen, wo du als Profi noch sagen würdest, also was passt so zum Cocktail als Snack?
Es ist inzwischen so, dass eigentlich immer weniger Bars Snacks anbieten oder Knabbereien, weil es einfach auch preislich ja auch mit eingekalkuliert werden muss in die Drinks. Und wir bieten jetzt auch noch eine sehr hochwertige Nussmischung an von Kernenergie, die also, das ist aber im Grunde genommen eine Serviceleistung, eine Aufwertung der Hotelbar, aber viele Kollegen bieten das nicht mehr an, weil es inzwischen auch die Nüsse sehr, sehr teuer geworden sind. Viele bereiten auch selber Popcorn zu, haben eigene Popcornmaschinen und bieten das an. Und einige Bars muss man inzwischen ja auch schon die Knabbereien extra bezahlen. Und wir haben jetzt zur Corona halt auch so Karaffen, wo man gar nicht reingreifen kann, wo man sich denn die Nüsse in die Hand schütten kann, wo es keine Berührung gibt mit den Nüssen. Wir geben sie in ganz kleinen Portionsschälchen halt, wo es dann wirklich immer nur für die zwei Personen, die jetzt an dem Tisch sitzen, auch von der Menge her auch realistisch ist und auch nicht irgendwie noch wiederverwendet wird und aufgebraucht wird dann.
Aber sind denn jetzt auch die Nüsschen so aus deiner Sicht so das Beste, was man zum Cocktail genießen kann? Oder könnte man auch Chips essen oder irgendwie Schokolade oder sowas? Oder ist der Cocktail irgendwie auch immer zwangsläufig mit so Salz, Nüssen irgendwie verbunden?
Nein, nicht zwangsläufig. Das ist einfach nur, wie gesagt, eine Aufwertung der Bar, dass man noch eine Klapperei für den Gast halt anbietet. Allerdings kann man halt mehr zu pur Spirituosen, kann man natürlich auch Schokolade reichen, da hast du recht. Oder man kann auch Nüsse reichen, weil diese Aromen hat man ja alle durch die Fasslagerung teilweise auch in den Spirituosen. Aber das ist jetzt eher für die pur Spirituose und nicht für den Cocktail. Und oftmals ist es natürlich ein bisschen salzig, weil es halt auch, ja, vielleicht ein bisschen Durst, dass die Gäste vielleicht auch Durst bekommen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so zwangsläufig die Intention, dass man versucht, da die Gäste dadurch zu bewegen, noch mehr zu trinken. Also das glaube ich nicht.
Ja. Okay. Sind Cocktails auch abhängig von der Jahreszeit? Also hast du jetzt im Winter andere Geschmacksrichtungen oder andere Grundlagen als im Sommer, wo man vielleicht eben eher was Erfrischendes nimmt? Im Winter ist ja so Glühweinzeit und so weiter. Also wirkt sich das auf Cocktails aus oder ist bei dir in der Bar eigentlich das so eher jahreszeitenunabhängig?
Wie du schon sagst, also man im Sommer ist natürlich sehr viel mehr die erfrischenden, spritzigen Sachen, die mit Kohlensäure auch versetzt sind, kalt sind. Und im Winter bieten wir auch, es gibt auch heiße Cocktails zum Beispiel oder Heißgetränke, die man machen kann. Im Winter ist das natürlich doch alles ein bisschen mehr in die kräftigere Richtung und weniger mit Kohlensäure auf jeden Fall.
Und gibt es noch so Trends, wenn du bist ja, hast ja den Ohr am Markt und an der Branche und weißt wahrscheinlich auch schon immer, was ist so der Knaller im nächsten Jahr oder jetzt in diesem Herbst oder sowas. Du hattest jetzt schon diese milchigen Cocktails angesprochen. Sag nochmal 2, 3 Sätze dazu. Welche Trends siehst du da auf uns zu rollen?
Ja, aber Milk Punches sind keine milchigen Drinks, die sind im Grunde durch die Milch geklärt. Also das sind klare Drinks, die durch die Milch halt geklärt werden. Das ist so ein Trend und was auf jeden Fall immer ein großes Thema ist, ist auch Mezcal bei den Kollegen. Wermut ist auch sehr vielschichtig geworden und wird eingesetzt. Auch Sherry kommt wieder zurück und das ist, denke ich mal, auch so bei den Spirituosen der Trend. Bei den Cocktails wird es, also wie gesagt, es ist auch ein Revival der ganz klassischen Drinks, die halt auf sehr hochwertige Art und Weise jetzt auch wieder hergestellt werden können.
Wenn du jetzt so beschreiben müsstest, wer auf der anderen Seite deines Tresens sitzt, also ist das doch wirklich immer noch so auch die ältere Generation? Also gibt es auch auf Seiten der Trinkenden irgendwo vielleicht ein Nachwuchsproblem oder siehst du da eigentlich auch genug junge Menschen, die auch Cocktails trinken und machst dir da um die du bedienst, weniger Sorgen?
Nee, also ich meine, jetzt in unserem Hotel ist es ja angenehm, haben wir wirklich das Publikum von 20 bis 70 eigentlich komplett durch die Bank gemischt. Aber auch die Kundschaft allgemein, auch in den Bars der Kollegen, ist natürlich häufiger, wird sehr viel, befasst sich auch selber wieder sehr viel mehr mit dem Thema und wird auch anspruchsvoller und hat auch selber mehr Hintergrundwissen zu dem Thema Getränke und Cocktails. Also das ist gezielt auch immer mehr, dass jüngere Leute auch wirklich gute Bars aufsuchen und klassische Drinks bestellen. Auf jeden Fall.
Wenn jetzt jemand unserer HörerInnen sich damit irgendwie näher befassen möchte, gibt es da irgendwie noch Bücher oder Webseiten, um sich da irgendwie so ein bisschen reinzuarbeiten, damit man nicht beim Ausprobieren zu viele wertvolle Rohstoffe vernichtet? Oder würdest du sagen, kommt in die Bar und lasst euch was Schönes servieren? Also wie kann man so sich ein bisschen tiefer noch mit dem Thema auseinandersetzen?
Also es ist wirklich so, weil dass man, wenn man in die deutsche Barkultur, wenn man sich da mit befasst und in die Bars geht, dass man da sehr viel aufnimmt und man muss auch ehrlich sein, dass viele Cocktails auch teilweise so ein bisschen variieren in der Herstellung bei den Kollegen, weil es unterschiedliche Spirituosen gibt oder auch unterschiedliche Ansätze oder Zubereitungsarten und Fachbücher, also ich meine, Charles Schumann ist ein Name, der in der Szene sehr bekannt ist, da kann man sich natürlich Fachliteratur zusetzen. Denn die Drinks oder das ist ja die Zeitschrift der Deutschen Barkeeper Union oder auch die Mixology ist ein Fachmagazin, was man immer empfehlen kann. Und jetzt so explizit Fachbücher, außer jetzt von Charles Schumann, die man empfehlen könnte für den Hausgebrauch, wüsste ich jetzt nicht.
Alles klar, aber das ist schon mal super. Also da sind ja schon ein paar Tipps, das werden wir auch verlinken, so dass die Leute das in den Shownotes finden und da einfach mal draufklicken können. Also lieber Dirk, vielen lieben Dank für die spannenden Infos. Wir hoffen, dass wir unsere HörerInnen da etwas aufschlauen konnten und inspirieren konnten. Vielleicht haben sie ja mal Lust, nun selbst sich an einen leckeren Cocktail zu wagen. Wenn ihr in den Norden kommt, liebe Leute, dann schaut mal im Hotel Meereszeiten in Heiligenhafen vorbei. Da ist der Dirk an der Bar und kann euch seinen Siegerdrink oder auch jeden anderen Kredenzen aus der umfangreichen Auswahl. Ja, das hat Spaß gemacht. Das war ein spannender Einblick in deine Zunft und auch in deinen Alltag. Deshalb fand ich das spannend, da einfach mal ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne, Kai.
Und liebe Hörer, auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert unseren Podcast, hinterlasst gerne Bewertung, gebt uns Feedback. Wir kommen bald wieder mit weiteren spannenden Geschichten. Euch eine gute Zeit. Bis dann.
Tschüss.